Einige sind dabei so vorgegangen, dass sie nach der Korrelation gefragt haben. Wenn Menschen nach ihrer Selbstkontrolle und nach ihren kognitiven Fähigkeiten eingestuft würden, hätten sie dann in den beiden Rankings ähnliche Rangplätze? In einem der berühmtesten Experimente in der Geschichte der Psychologie konfrontierten Walter Mischel und seine Studenten vierjährige Kinder mit einem grausamen Dilemma. Sie hatten die Wahl zwischen einer kleinen Belohnung, einem Keks, die sie jederzeit bekommen konnten, und einer größeren, zwei Keksen, für die sie 15 Minuten unter schwierigen Bedingungen warten mussten. Sie hatten in einem Raum allein an einem Schreibtisch zu sitzen, auf dem sich zwei Objekte befanden, ein Keks und eine Glocke, die das Kind jederzeit läuten konnte, um den Experimentator hereinzurufen, damit er ihm den Keks gibt. Das Experiment wurde folgendermaßen beschrieben. Es gab kein Spielzeug, keine Bücher, keine Bilder oder andere potenziell ablenkende Gegenstände in dem Raum. Der Experimentator verließ den Raum und kehrte erst nach 15 Minuten zurück, beziehungsweise dann, wenn das Kind die Glocke geläutet hatte, die Belohnungen verzehrt hatte, aufgestanden war oder Anzeichen von Stress gezeigt hatte. Die Kinder wurden durch einen Einwegspiegel beobachtet, und der Film, der ihr Verhalten während der Wartezeit zeigt, ließ die Zuschauer immer in schallendes Gelächter ausbrechen. Etwa der Hälfte der Kinder gelang die Meisterleistung, 15 Minuten zu warten, hauptsächlich dadurch, dass sie ihre Aufmerksamkeit von der verlockenden Belohnung ablenkten. 10, 15 Jahre später hatte sich eine große Kluft aufgetan zwischen denjenigen, die der Belohnung widerstanden hatten, und denjenigen, die ihr erlegen waren. Diejenigen, die widerstehen konnten, hatten höhere Messwerte exekutiver Kontrolle bei kognitiven Aufgaben und sie konnten insbesondere ihre Aufmerksamkeit effektiver steuern. Als junge Erwachsene waren sie wenig anfällig für Drogenmissbrauch. Bei den intellektuellen Fähigkeiten zeigte sich ein deutlicher Unterschied. Die Kinder, die als Vierjährige mehr Selbstkontrolle gezeigt hatten, erzielten bei Intelligenztests erheblich höhere IQ-Werte. Eine Forschergruppe an der Universität Oregon studierte mit verschiedenen Methoden den Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und Intelligenz. So versuchten sie unter anderem auch, die Intelligenz durch Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung zu steigern. In 5 40-minütigen Sitzungen ließen sie Kinder zwischen 4 und 6 Jahren verschiedene Computerspiele spielen, die speziell Aufmerksamkeit und kognitive Kontrolle beanspruchten. Bei einer der Übungen sollten die Kinder mit einem Joystick eine Zeichentrickkatze verfolgen und sie unter Umgehung eines Schlammpfuhls auf eine Wiese führen. Nun schrumpfte die Grasfläche nach und nach, während sich das schlammige Areal ausweitete, sodass der Joystick immer präziser gesteuert werden musste. Die Experimentatoren fanden heraus, dass die Schulung der Aufmerksamkeit nicht nur die exekutive Kontrolle verbesserte, auch die Leistung in Tests der nonverbalen Intelligenz erhöhte sich und die Leistungssteigerung hielt mehrere Monate an. Im Rahmen weiterer Studien identifizierte dieselbe Gruppe spezifische Gene, die an der Aufmerksamkeitssteuerung beteiligt sind. Sie zeigte, dass elterliches Erziehungsverhalten sich ebenfalls auf diese Fähigkeit auswirkte und wies nach, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Fähigkeit der Kinder, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, und ihrer Fähigkeit, ihre Emotionen zu kontrollieren, besteht. Shane Frederick entwickelte den sogenannten Cognitive Reflection Test, CRT, der aus dem Schläger- und Ballproblem und zwei weiteren Fragen besteht, die er deshalb ausgewählt hat, weil sie ebenfalls eine intuitive Antwort herausfordern, die sowohl bestechend als auch falsch ist. Anschließend untersuchte er die Merkmale der Studenten, die bei diesem Test sehr schlecht abschnitten. Bei ihnen ist die Überwachungsfunktion von System 2 sehr schwach. Und er stellte fest, dass sie dazu neigen, Fragen mit der ersten Idee zu beantworten, die ihnen einfällt, und dass sie nicht gewillt sind, die Anstrengung aufzubringen, die notwendig wäre, um ihre Intuition zu überprüfen. Personen, die bei Denkaufgaben unkritisch ihren Intuitionen folgen, neigen auch dazu, andere Vorschläge von System 1 unhinterfragt anzunehmen. So sind sie insbesondere impulsiv, ungeduldig und erpicht auf sofortige Belohnung. So sagen zum Beispiel 63% derjenigen, die intuitiv antworten, dass ihnen $3,400 in diesem Monat lieber wären als $3,800 im nächsten. Nur 37% derjenigen, die alle drei Denkaufgaben richtig beantworten, haben die gleiche kurzsichtige Präferenz dafür, sofort einen kleineren Betrag zu erhalten. Danach gefragt, wie viel mehr sie für eine Expresszustellung des von ihnen bestellten Buches zu zahlen bereit sind, sind diejenigen, die beim Cognitive Reflection Test niedrige Punktwerte erzielen, gewillt, doppelt so viel zu bezahlen wie diejenigen, die dabei gut abschneiden. Fredericks Befunde deuten darauf hin, dass die Figuren unseres Psychodramas verschiedene Persönlichkeiten haben. System 1 ist impulsiv und intuitiv. System 2 kann logisch denken und es ist bedächtig, aber zumindest bei einigen Menschen ist es auch faul. Wir erkennen ähnliche Unterschiede zwischen Menschen. Einige Personen gleichen mehr ihrem System 2, andere stehen ihrem System 1 näher. Es hat sich gezeigt, dass dieser einfache Test Denkfaulheit relativ zuverlässig vorhersagen kann. Keith Stanovich und sein langjähriger Mitarbeiter Richard West führten ursprünglich die Begriffe System 1 und System 2 ein. Heute ziehen sie es vor, von Typ 1 und Typ 2 Prozessen zu sprechen. Stanovich und seine Mitarbeiter haben jahrzehntelang die Unterschiede zwischen Individuen bei der Lösung jener Art von Problemen erforscht, mit denen sich dieses Buch befasst. Sie haben eine grundlegende Frage in vielfältiger Variation gestellt. Wieso sind einige Menschen anfälliger für Urteilsfehler als andere? Stanovich veröffentlichte seine Schlussfolgerungen in einem Buch mit dem Titel Rationality and the Reflective Mind, in dem er auf eine kühne und unverwechselbare Weise an das Thema dieses Kapitels herangeht. Er unterscheidet klar und deutlich zwischen zwei Teilen von System 2. Seine Unterscheidung geht so weit, dass er von zwei verschiedenen Denkvermögen, Minds, spricht. Eines dieser kognitiven Module, er nennt es algorithmisch, befasst sich mit langsamem Denken und anspruchsvoller Berechnung. Einige Menschen kommen mit diesen Intelligenzaufgaben besser zurecht als andere. Sie erzielen bei Intelligenztests sehr hohe Punktwerte und sie können rasch und effizient von einer Aufgabe zu einer anderen wechseln. Stanovich behauptet nun jedoch, dass hohe Intelligenz Menschen nicht immun gegen kognitive Verzerrungen macht. Hier kommt eine weitere Fähigkeit ins Spiel, die er Rationalität nennt. Stanovichs Konzept einer rationalen Person deckt sich weitgehend mit dem, was ich vorhin mental engagiert genannt habe. Der Kern seines Arguments lautet, dass Rationalität von Intelligenz unterschieden werden sollte. Seiner Auffassung nach ist oberflächliches oder faules Denken eine Unzulänglichkeit des reflexiven Intellekts, ein Versagen der Rationalität. Dies ist eine verlockende Idee, die zum Nachdenken anregt. Stanovich und seine Mitarbeiter haben etwas herausgefunden, was ihre Annahme untermauert. Die Schläger- und Ballfrage und andere ähnliche Fragen sind etwas bessere Indikatoren unserer Anfälligkeit für kognitive Fehler als herkömmliche Intelligenzmaße wie IQ-Tests. Die Zeit wird erweisen, ob die Unterscheidung zwischen Intelligenz und Rationalität zu neuen Entdeckungen führen kann. Zum Thema Kontrolle. Es kostete sie keine Mühe, sich stundenlang auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Sie befand sich in einem Zustand des Flow. Sein Ego war nach einem langen Arbeitstag voller Sitzungen erschöpft. Daher schaltete er auf Standardvorgehensweise, statt das Problem zu durchdenken. Er machte sich nicht die Mühe zu überprüfen, ob das, was er sagte, Hand und Fuß hatte. Hat er grundsätzlich ein faules System 2 oder war er ungewöhnlich erschöpft? Leider spricht sie in der Regel immer das aus, was ihr als erstes in den Sinn kommt. Vermutlich fällt es ihr auch schwer, Belohnungen aufzuschieben. Schwaches System 2. 4. Die Assoziationsmaschine. Lassen Sie uns unsere Erkundung der überraschenden Funktionsmechanismen von System 1 mit den folgenden Wörtern beginnen.